Deutschlandfunk.
Ist es die Debatte, die niemals endet?
Stadtbild.
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 Ja, die Debatte ums sogenannte Stadtbild. Ausgelöst ja vor über 2 Wochen von Bundeskanzler Friedrich Merz.
Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem.
Das sagt er bezogen auf die Migrationspolitik. Und seitdem läuft eine Debatte, zu der auch alle eine Meinung haben.
Ich habe mich tatsächlich angegriffen gefühlt, weil ich genau nicht wusste, was er genau damit meint.
Natürlich, sie verändern auch das Stadtbild. Im Gegensatz zu früher, da muss man ehrlich sein.
Die Aussage, die er am Anfang getätigt hat mit unserem Stadtbild, hätte er auch direkt so erklären können.
Das sagen zum Beispiel Leute in der ZDF-Umfrage. Alles sehr polarisiert und schnell verurteilen wir dann die vermeintlich andere Seite. Das sagt Journalistin und Autorin Gilda Sahebi.
Wenn eine Person zum Beispiel sagt, ja, aber ich finde, er hat recht, dass man dann sieht, man diese Person plötzlich, oh mein Gott, du bist all das, was ich hasse.
Aber wie können wir das besser machen? Und was können wir vielleicht aus der ganzen Sache noch mitnehmen? Wir fragen uns heute, Stadtbilddebatte. Und jetzt?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Nick Potthoff.
In diesem Podcast schauen wir uns jeden Tag eine Nachricht und ihre Auswirkungen an. Wir dröseln das Thema dafür auf, bringen euch Perspektiven näher und ordnen das Ganze für euch ein. Aber nochmal auf Anfang. Mintu Tran aus unserem Unboxing-News-Team. Lass uns nochmal zurückgehen. Wir wollen hier ganz genau sein. Woran hat sich denn diese ganze Debatte entzündet?
An einer Aussage vom Kanzler bei seinem Antrittsbesuch in Brandenburg. Ein Reporter vom Deutschlandfunk hatte Merz nach seiner Aussage im Wahlkampf gefragt. Er hat ja gesagt, er will die AfD halbieren. Mhm. Und Merz hat geantwortet, er habe das schon 2018 gesagt und seither eben nicht wiederholt. Und seither seien Fehler gemacht worden, die AfD immer stärker geworden. Aber seine Regierung, die korrigiert das jetzt und macht das alles anders.
So, und bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Also Merz verknüpft hier die Frage des Stadtbilds mit der Frage nach Abschiebungen und Migration.
Aber was meint der Kanzler denn genau damit?
Ja, das ist halt das Problem, ne? Er hat nur diesen nebulösen Stadtbildbegriff hingeschmissen, aber nicht spezifisch gesagt, was er damit eigentlich meint. Hm. Und dann können natürlich alle möglichen Leute alle möglichen Fragen hineininterpretieren. Also meint er vielleicht die Verwahrlosung in vielen Innenstädten Deutschlands, den offenen Drogenkonsum, die Obdachlosigkeit, dass Frauen oft Angst im offenen Raum haben wegen Fußball-Hooligans, wegen komischer Dudes am Bahnhof? Sehnt er sich vielleicht in die 70er Jahre zurück, in die Zeit, wo es noch lebendige Innenstädte gab mit schönen alteingesessenen Läden, wo heute jetzt viel Leerstand ist? Mhm. Oder meint er eben womöglich doch, dass in seiner Wahrnehmung, dass es zu viele Ausländer gibt auf den Straßen, dass ihn das stört? Aber weil er halt das Stadtbild im Zusammenhang mit Migration genannt hat, haben das eben viele Menschen mit Migrationshintergrund auf sich bezogen und auf ihre Liebsten und sind deswegen irritiert und verletzt durch die Aussagen des Kanzlers.
Ja, diese Aussage, die war jetzt dann erstmal in der Welt. Was waren denn dann die Reaktionen?
Ja, Kritik kam vor allem aus der Opposition, vor allem von Grünen und Linken. Die AfD ist bemerkenswert ruhig geblieben, finde ich. Und auf den sozialen Medien ging es dann los. Es gab eine Zeit lang einen Trend auf TikTok, wo vor allem Menschen mit Migrationshintergrund mitgemacht haben. Die filmen sich dann mit ihren Ausgeh-Outfits vorm Rausgehen mit der Caption, wir gehen jetzt das Stadtbild ruinieren oder kann man so Stadtbild ruinieren? Mhm. Im Bundestag hat zum Beispiel Katharina Dröge, das ist die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, die Aussage rassistisch genannt und Merz dazu aufgefordert, sich zu entschuldigen.
Das hat Merz aber erstmal nicht getan, ne?
Nee, darauf angesprochen, sagt er bei einer Pressekonferenz das hier.
Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte.
Ja, und diese Aussage trat dann eine Welle der Empörung vor allem unter Frauen los, die sagen, wir wollen uns hier nicht vom Kanzler instrumentalisieren lassen. Es gab eine Demo vor der CDU-Zentrale in Berlin, dem Konrad-Adenauer-Haus, aber auch in anderen Städten in ganz Deutschland. Auf einer Demo ist zum Beispiel auch Klimaaktivistin Luisa Neubauer aufgetreten.
Ich wurde vorhin gefragt, was ich mir vom Bundeskanzler wünsche. Es gibt natürlich 1 Million Sachen. Ich hätte es nett gefunden, einen Kanzler zu haben mit Reflexionsvermögen. Ja. Fände ich schön, würde ich nehmen.
Und bis heute gibt es in vielen Städten Demos gegen Merz' Stadtbildaussage und seinem Hinweis dazu, man müsse nur die Töchter fragen, was er damit gemeint habe. Alleine für kommendes Wochenende sind noch 7 Demos angekündigt.
Jetzt gibt es aber natürlich auch Leute, die sagen, hey, Friedrich Merz, der hat recht, oder?
Ja, da hat sich zum Beispiel Jens Spahn dazu geäußert.
Der Bundeskanzler spricht aus, was die große Mehrheit der Deutschen denkt. Der linke Empörungszirkus der letzten Tage, der geht ja an der Realität der Menschen vorbei.
Also, er deutet ein bisschen darauf an, dass Leute den Kanzler absichtlich missverstehen würden. Felix Banaschak, der Grünen-Chef, der gibt in einem Gastbeitrag für die Funke Mediengruppe Merz zumindest so weit recht, dass er findet, dass es Probleme im Stadtbild gibt. Viele verschiedene, manche auch, die mit Migration zu tun hätten und dass sich progressive Kräfte damit auseinandersetzen müssten. Er kritisiert aber den Kanzler auch für seine sehr vagen Aussagen. Merz hat das übrigens gut eine Woche später nochmal präzisiert, was er denn gemeint hat bei einer Pressekonferenz in London. Da sagt er, dass Deutschland auch in Zukunft Einwanderung, also Migration braucht.
Denn schon heute sind ja viele Menschen mit Migrationshintergrund, wie wir es so ausdrücken, unverzichtbarer Bestandteil unseres Arbeitsmarktes. Sie arbeiten in Pflegeheimen, in Universitäten. Wir können auf sie eben gar nicht mehr verzichten. Die meisten von ihnen sind ja auch schon Staatsbürger unserer Länder und das gilt auch für Deutschland. Probleme machen uns diejenigen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, die nicht arbeiten und die sich auch nicht an unsere Regeln halten.
Also, er bekennt sich hier schon zu Migrationen und Menschen mit Migrationshintergrund, sagt aber auch, mit wem er genau Probleme hat.
Das heißt, er hat sich dann nochmal erklärt. Hat das die Debatte dann etwas entspannt?
Nein, im Gegenteil. Wir sprechen ja heute auch nochmal drüber.
Ja.
Also auf der einen Seite gibt es Menschen, die Merz beipflichten, die sagen, dass hier die andere Seite Probleme in Deutschland wegignorieren würde und Merz pauschal Rassismus vorwerfe, wenn er Probleme anspräche, die ihrer Ansicht nach auch was mit Migration zu tun hätten.
Ja.
Und auf der anderen Seite gibt es eben die Menschen, die das nicht in Ordnung finden, dass hier Merz Migration und Stadtbild zusammenwirft, weil du es eben Leuten nicht ansehen kannst, ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht, ob sie einen Job haben oder nicht, ob sie gute Menschen sind oder nicht.
Ja.
Und sie werfen eben Merz vor, Ressentiments zu schüren.
Friedrich Merz hat angekündigt, dass er als Bundeskanzler Klartext sprechen will. Aber laut einer Forsa-Umfrage finden 2/3, dass er zumindest besser abwägen sollte, was er genau sagt. Denn der Vorwurf ist, Friedrich Merz pauschalisiert und polarisiert mit seiner Stadtbildaussage. Und das sieht auch sie so.
Ich bin Gilda Sahebe, ich bin Journalistin und Autorin.
Hat sie nach 2 Wochen noch Bock, über das Stadtbild zu reden?
Kommt drauf an, wie.
Warum ist ihr das Thema noch wichtig?
Weil ich finde, dass wir dafür, dass wir eines der reichsten Staaten dieser Welt sind, dass wir Dinge in unseren Städten haben oder Strukturen in unseren Städten, die es so nicht geben sollte und dass Menschen darunter leiden. Und ich finde, darüber sollten wir sehr wohl sprechen, ja.
Gilda hat auch ein Buch geschrieben. Verbinden statt Spalten heißt das. Und da geht es um Polarisierung, auch durch die Politik. Warum hat Friedrich Merz ihrer Meinung nach mit seiner Stadtbildaussage polarisiert?
Es geht einfach darum, dass man gerade, wenn es um Migration geht oder auch bei Kulturkampfdebatten, dann geht es darum, dass man immer behauptet, es gebe irgendwie eine gute Seite und eine schlechte Seite.
Mhm.
Und sozusagen die Leute, die das kritisieren, was er sagt oder überhaupt die Art und Weise, wie er das sagt oder auch was er sagt, kritisieren, die sind dann auf der schlechten Seite, ist dann die linke Seite und die gute Seite ist dann die konservative rechte Seite. Die sieht die Probleme.
Mhm.
Nur um zu sagen, es wird einfach gut und böse aufgemacht und es geht im Prinzip da immer zu polarisieren, um Leute auf die eigene Seite zu bringen. Das sieht man bei Donald Trump ganz klar.
Mhm.
Der ist ja nur durch Polarisierung ist an die Macht gekommen. Und Steffen Mauer, der Soziologe, nennt deswegen solche Leute ja ganz bewusst auch Polarisierungsunternehmer, weil man dabei gewinnt.
Mhm.
Aufmerksamkeit, Stimmen. Deswegen macht es die AfD ja. Die AfD ist auch nur durch Polarisierung hochgekommen, indem sie sagt, die bösen Migranten oder das böse System und wir sind die Guten und wir helfen euch.
Jetzt kann man ja sagen, oder es wird auch gesagt, ja, Herr Friedrich Merz hat ja seine Aussage dann nochmal konkretisiert. Hat das was verändert oder war das Kind in den Brunnen gefallen, hat das eigentlich gar nicht mehr so viel getan?
In Bezug auf die Polarisierung hat es nicht verändert. Ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass jetzt es mehr Debatten gibt, die in das Soziale reingehen. Das hat vielleicht mit ihm weniger zu tun, sondern dass man sich klar macht, dass viele, und jetzt gab es ja auch diesen Brief von mehr als 50 Frauen, die gesagt haben, wir fordern mehr Schutz für Frauen im öffentlichen Raum oder auch im häuslichen Kontext, dass da habe ich das Gefühl, die Debatte, und vielleicht geht sie auch deswegen weiter, weil wir ja Probleme haben, also sowohl was Gewalt gegen Frauen und Mädchen angeht, als auch soziale Schwierigkeiten und ökonomische Probleme in Städten, nicht nur in Städten.
Mhm.
Und das ist sozusagen ja auch nichts Schlechtes. Ich meine, da hat Friedrich Merz ehrlich gesagt nichts dazu getan.
Mhm.
Aber da, vielleicht ist es dadurch sozusagen nochmal so, immer so ein bisschen aufrechterhalten worden.
Ja, was du eben davor gesagt hast, finde ich auch ganz spannend, dass immer unterteilt wird. Und das haben wir ja seit Jahren, dass immer unterteilt wird in die einen auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite. Und eigentlich gibt es viele Menschen dazwischen. Wie kann man denn bei so einem Thema Sorgen und Ängste ernst nehmen, ohne zu pauschalisieren?
Das werde ich öfter gefragt und ich denke dann immer, es ist doch ganz einfach. Also man pauschalisiert einfach nicht. Man beschreibt die Probleme und das was du gerade gesagt hast, dass viele Menschen dazwischen sind, ich glaube, die meisten Menschen sind dazwischen. Die meisten Menschen wollen weder Rassismus noch Gewalt oder Drogenabhängigkeit oder Vereinsamung. Nur, dass dann eben sozusagen diese beiden Pole, die dann aufgemacht werden, dieses vermeintliche Links-Rechts, dass das dann immer am lautesten ist. Mhm. Und die vielen Menschen, die eben dazwischen sind, und das ist bei vielen Themen so, das zeigt auch die Polarisierungsforschung, die hören wir nicht, die sehen wir auch nicht, die werden auch nicht gefragt. Das heißt, es wird so ein Eindruck gemacht, die eine Hälfte der Bevölkerung steht hier und die andere dort. Mhm. Stimmt nicht. Und nicht polarisierend sprechen ist einfach, dass man eben nicht eine gut-böse Erzählung bedient. Die bösen Migranten und die guten Deutschen oder dieses Wir und Dir, das existiert so nicht, das ist politisch medial konstruiert. Also, wir haben Strukturprobleme in den Städten. Und wenn ich durch Berlin laufe, ja, wenn ich irgendwie, ich war jetzt gestern am Hauptbahnhof und da denke ich mir auch, warum müssen hier Menschen sein, denen es offensichtlich nicht gut geht? Warum bekommen die keine Hilfe? Warum wird da nichts gemacht? Oder eine Freundin von mir ist vor 2 Wochen am Wochenende Samstagabend am Kotti entlang gelaufen und schickt mir da eine Sprachnachricht. Es ist so ätzend. Es ist einfach ätzend, U-Bahn zu fahren. Es ist ätzend, hier entlang zu laufen. Es bräuchte eine Sozialstation anstatt eine Polizeistation. Also es gibt Probleme und man muss die nicht besprechen, indem man irgendwie, es gibt Probleme mit dem Stadtbild, sondern einfach beschreiben, welche Probleme sind es denn konkret und was kann man denn tun, um die zu lösen? Weil man kann ja abschieben, sure, schiebt ab. Das wird aber diese Probleme nicht lösen und man sollte auch nicht so tun, als wäre das der Fall.
Wir haben auf unseren Social-Kanälen nachgefragt, was fehlt euch in der Debatte um Stadtbild? Und da kam tatsächlich dann auch öfters die Antwort, es gab ganz verschiedene Antworten, aber es kam auch öfters die Antwort, dass Friedrich Merz damit recht hat. Und da fühlen sich auch einige, die ihm recht geben, aber schnell eben in die rechte Ecke gedrängt, ne? Wo sie sich vielleicht gar nicht sehen. Und dann hört die Diskussion aber auch ganz schnell auf. Wie schaffen wir es denn vielleicht, dass man diese Menschen auch ernst nimmt und mitnimmt und die Diskussion nicht aufhört, nachdem man Menschen nach rechts oder links verteilt hat?
Genau, das ist ja das Interessante. Also, dass man quasi, das habe ich in meinem Buch Verbinden statt Spalten, genau diese Frage aufgemacht, weil das Problem ist, dass durch diese sehr polarisierten Debatten, die wir haben, dass bei uns sofort, wenn wir das Wort konservativ oder rechts hören, irgendwie 100.000 Assoziationen aufgehen, unbewusst. Hm. Rassistisch, reich, bla bla. Also ganz viele Sachen, die da aufgehen. Und alles, was, wenn man links hört oder woke, dann geht auf der anderen Seite wieder unbewusst Assoziationen auf. Und dann denkt man, wenn eine Person zum Beispiel sagt, ja, aber ich finde, er hat recht, dass man dann sieht, man diese Person plötzlich, oh mein Gott, du bist all das, was ich hasse, sozusagen. Das stimmt aber nicht. Das heißt, man muss sich da auch selber kurz fragen, bin ich nicht auch komplexer als diese eine Haltung, die ich habe? Oder dieses eine Gefühl, was ich habe? Doch, bin ich wahrscheinlich schon. Dann sind es andere Menschen wahrscheinlich auch. Aber durch diese polarisierten Debatten denken wir halt, alle, die irgendwie sowas kritisieren, sind kleine Ulf Poschards. Sind sie aber nicht. So, das ist nur der Eindruck, den wir haben. Durch eben diesen politisch-medialen Raum, wo immer diese lauten Stimmen, diese so eine ganze politische Haltung besetzen sozusagen. Und wir glauben, also ich habe zum Beispiel neulich auf Instagram gepostet, was ist eigentlich mit den Menschen, die konservativ sind, die traditionell leben, die heimatverbunden sind, aber die nicht Migranten hassen? So, wen wählen die eigentlich noch? Mhm. Und dann haben Leute drunter geschrieben, solche Menschen gibt's gar nicht. Und ich so, what? Natürlich gibt's die. Das heißt, natürlich gibt's konservative Menschen, die nicht rassistisch sind. Was ist denn das für ein Glaube? Mhm. Aber das ist halt Ergebnis unserer Debatten.
Und es ist ein bisschen zum Verzweifeln, weil man doch in jeder Debatte nach kurzer Zeit das Gefühl kriegt, wenn man nur durch die Kommentarspalten geht, okay, die Fronten, die sind völlig verhärtet. Und wer sich irgendwie dazwischen befindet, der sagt gar nichts mehr. Trotzdem haben diese Äußerungen rund um Stadtbild vom Bundeskanzler ja irgendwas ausgelöst. Gilda meinte schon, wir reden über den sozialen Bereich jetzt so langsam mehr. Aber glaubt sie, dass da jetzt noch was Konstruktives entstehen kann aus der ganzen Debatte?
Also es gibt so vieles, was man verändern müsste, das ist aber wirklich nicht irgendwie durch ein Gesetz geregelt, sondern das wäre wirklich so im Prinzip ein riesiges ökonomisches und soziales Programm, was wir bräuchten. Mhm. Und darüber müssen wir sprechen. Mhm. Wir müssen darüber sprechen, dass es ein Problem ist, dass wir in einem Staat leben, der, wie vorhin auch gesagt, so reich ist und dass Menschen die ganze Zeit hohe Steuern zahlen, hohe Abgaben zahlen und dass so vieles trotzdem nicht funktioniert. Das sind Themen, das sind Diskussionen, die wir führen müssen. Und ich merke eben, dass es inzwischen Medien gibt, einzelne Journalistinnen, die genau die Diskussion dahin führen, auch die Zivilgesellschaft. Und ich hoffe, dass es in dem Maße weitergeht, dass auch Druck entsteht, dass sich auch wirklich was tut politisch.
Und du hast es auch gesagt, du hast eben auch genau ja ein Buch geschrieben über Polarisierung, die Politik der Polarisierung. Was glaubst du denn, schaffen wir es, nochmal Debatten so zu führen, dass sie nicht derart polarisieren?
Das weiß ich nicht. Aber ich versuche halt in diesem Buch eben zu zeigen, warum die Debatten polarisiert sind. Und tatsächlich ist mein Vertrauen in die Gesellschaft in diesen Zeiten größer als in das politische System. Und ich glaube sehr an Menschen, die sich engagieren, die Dinge wirklich verändern wollen. Ich treffe sehr viele dieser Menschen auf Veranstaltungen, auf Lesungen. Und da liegt sehr groß meine Hoffnung, weil diese politische Debatte ist wirklich sehr eingefahren. Und ich sehe gerade nicht, was das verbessert. Ich sehe gerade immer eher das Gegenteil. Also jede Debatte wird schlimmer als die nächste. Wir hatten Frauke Brosius-Gersdorf. Hm. Wir hatten die Jeans-Werbung mit Sydney Sweeney. Also wirklich total bescheuerte Sachen, über die wir sprechen. Und ich sehe nicht, dass da irgendwie eine Art von Verstehen einsetzt in der Spitzenpolitik.
Das war Unboxing News. Das Team der heutigen Folge, Mintu Tran, Katja Vossenberg, Alissa Ehegiator, Uwe Bräunig und ich, Nick Potthoff. Euch weiter eine gute Woche. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.